Das Mädchen, als sie am Sterben, lag, hat diese Worte gesagt. Worte von jemand, der in Verzweiflung ist, der verwirrt ist, der Angst hat. Jemand, das heißt, ihn ist eine Katastrophe, und das ihn hat ein Unglück getroffen. Er ist von einem Unglück betroffen. Aber ein schlimmer Unglück, eine Katastrophe ist das. Das Mädchen sagt, es ist nicht begreiflich, nicht verständlich, dass ich jetzt sterbe. Das heißt, dieser Unglück ist der Tod. Der Tod hat sie überrascht. Das kleine Mädchen sagt, ich bin noch zu jung, um zu sterben. Wir haben gesagt, dass der Engel des Todes macht keinen Unterschied zwischen klein und groß, arm und reich, Vater und Sohn, Mutter und Tochter. Er macht keinen Unterschied. Denn hat er Befehle von Allah bekommen, die er ausführen muss. Sogar der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn der Engel des Todes kommt, es gibt viele Menschen, die verlieren kleine Kinder, Neugeborene, ein Tag, vielleicht ein Jahr, ein Monat, unterschiedlich. Ich habe mit eigenen Augen gesehen. Mit eigenen Augen kleine Kinder so gewachsen, die einen Tag gelebt haben. Und das Schlimmste, unsere Herzen sind so verhärtet, wal'iyadu billah, dass wir nicht mehr weinen können. Das ist eine Lehre für uns normalerweise, dass egal wie alt du bist, wenn dieser kleine Junge, der gerade einen Tag gelebt hat, gestorben ist, heißt, ich konnte er auch sterben. Das heißt, es spielt keine Rolle, weil viele von uns, ehrlich gesagt, wir haben diese Sicherheitsgefühle, ich bin noch zu jung, um zu sterben. Viele, wenn sie schlafen gehen, wollen gar nicht über den Tod nachdenken. Sie lenken sich mit Fernseher ab. Wallah, es gibt Menschen, die haben so viel Angst, dass sie ohne Fernseher nicht schlafen können. Weil diese Stille erinnert an den Tod. Diese Dunkelheit zu Hause im Zimmer, kein Licht, alles ist dunkel. Du siehst deine Hand noch nicht mal. Diese Stille, diese Ruhe. Du hörst sogar dein Herz am Schlagen. Du hast Angst. Mach so Fernseher so hart an, damit es Stimmen im Haus gibt. Damit du dich nicht allein fühlst, aber beim Sterben wirst du allein sein. Ob der Fernseher an ist, ob die Familie um dich herum ist, ob deine Mutter dich tröstet, ob dein Vater dich tröstet, ob deine Kinder an deiner Seite weinen. Und auch wenn alle Dua für dich machen, all das wird nicht nutzen, du wirst alleine gehen. Du wirst gezwungen, allein zu gehen. Und im Grab genauso, du bist allein. Im Grab, du bist genauso allein. Alle werden dich verlassen. Der Sheikh A'ad al-Qarni sagt, erinnert euch an zwei Nächte. Sagt, eine Nacht ist die, als du mit deiner Familie nachts gesessen hast und die Wohnung war voll. Deine Frau ist an deiner Seite. Deine Kinder sind an deiner Seite am Spielen, am Lächeln, am Krabbeln. Ja? Und subhanallah sagt, deine Mutter ist da, dein Vater ist da, dein Bruder ist da, deine Geschwister sind alle versammelt. Und ihr verteilt Kekse und Kuchen und trinkt mashallah einen Tee. Ja? So schönen Tee, mashallah. Ja? Und Kuchen, eine Torte liegt da. Und alle sind glücklich. Alle sind fröhlich, alhamdulillah. Das ist normal, weil in der Gemeinschaft liegt auch die Stärke und die Freude. Sag, diese Nacht darfst du nicht vergessen. Das ist die beste Nacht deines Lebens. Und sag dann, die zweite Nacht ist die du alleine im Grab verbunden hast. Diese Nacht, all die mit dir sich gefreut haben, werden dich verlassen müssen. Keiner von denen ist bereit, dir Gesellschaft zu leisten im Grab. Sogar der Teufel, Aduallah, sagt zu diesem Mädchen am Ende, als sie am Sterben lag, sagt, jetzt muss ich dich verlassen, ich habe meine Mission zu Ende erfüllt. Ich bin nicht bereit, mit ins Grab zu gehen. Denn er weiß, was im Grab dir erwartet, A'udhu Billah. Diese Nacht im Grab darfst du nicht vergessen. Alle lassen dich im Stich. Und auch wenn sie mitgehen, Wallahi al-Azim, sie können dir nicht helfen. Es gibt viele Eltern leider. Und viele Geschwister leider auch. Ja, sie versuchen Menschen abzuhalten von deren Glauben. Sie strengen sich an und sie behaupten, sie lieben diese Menschen. Ich sage bei Allah, sie lieben sie noch nicht mal. Weil wenn ich jemanden liebe, ich mache mir Sorgen um ihn, dass er in Jahannam fällt. Ich lenke ihn nicht ab. Ich unterstütze ihn, dass er Muslim ist. Ich unterstütze ihn, dass er betet, dass er ein Bad trägt, dass er Hijab trägt, dass er Niqab trägt. Ich unterstütze. Aber wenn ich behaupte, ich liebe meinen Bruder, beispielsweise der praktizierende Bruder oder praktizierende Schwester, und ich versuche, ihn abzulenken, das ist keine Liebe. Und auch die, leider die Muslime, die auf solche Leute hören, Sie werden merken, wenn sie am Sterben liegen, sie werden rufen. Aber sie können nicht rufen, dass sie wünschen, sich diese Worte zu sagen. O du, mein Vater und meine Mutter, o ihr meine Eltern, o ihr meine Geschwister, wegen euch habe ich meinen Glauben vernachlässigt. Wegen euch habe ich nicht mehr gebetet. Wegen euch habe ich meinen Hijab ausgezogen, meinen Niqab ausgezogen. Hilf mir doch jetzt wenigstens. Ihr wolltet, dass ich arbeiten gehe, ich bin arbeiten gegangen für euch, damit ihr Geld habt. Ich habe für euch ausgegeben. Wenigstens hilft mir jetzt. Ich bin in Not. Ich brauche eure Hilfe. Werden die helfen können? Wallahi, niemals. Sie können es nicht. Die sind machtlos. Die sind machtlos. Die sind unfähig. Wo ist dein Geld jetzt? Wo ist dein Chef? Wie viele von uns hier? Chef sagt, darfst du nicht mehr beten? Hört auf zu beten. Subhanaka, ya Rabbi. Der dich erschaffen hat. Du atmest seinen Luft seit 60 Jahren, 50 Jahren, 30 Jahre. Und er versorgt dich mit Essen und Trinken. Deine Herzschläge sind abhängig von ihm. Deine Atemzüge sind abhängig von ihm. Und mit einem Befehl von ihm wirst du nicht mehr existieren. Wegen ein paar Euro. Wegen diesem Chef. Vernachlässigst du einer seiner besten Befehle? Das Gebet. Du unterbrichst die Verbindung zwischen dir und Allah. Wegen Schule. Wegen Arbeit, wegen Geld. A'udhu billah. Sahab waren bereit, auf Dunya komplett zu verzichten. Abu Ubaidah radiyallahu anhu, als Sayyidina Umar Geld zu ihm geschickt hat, 4000 Dinar, da war viel Geld. Und schickte diesen Botschafter, sagte, beobachte, was Abu Ubaidah damit macht. Er hat ihn lange nicht mehr gesehen, hat Angst gehabt, Sayyidina Umar, dass Abu Ubaidah sich verändert hat. Aber dieser Botschafter steht da und hat dann Geld auch gleichzeitig zu Mu'adh ibn Jabal geschickt, radiyallahu anhuma. Er sagte, beobachte, was die beiden machen. Er sagte, als Abu Ubaidah das Geld genommen, das Erste, was er gemacht hat, sofort das ganze Geld auf die Armen verteilt. Sofort. Kein Pfennig hat er für sich behalten. Weil die Sahaba sehen in diesem Geld Fitna, eine Versuchung. Und sie wollen sie zu Hause nicht haben. Mu'adh ibn Jabal hat alles ausgegeben, außer ein bisschen hat er für seine Frau gehalten, weil seine Frau sagt, ich brauche ein bisschen Geld, sonst hätte er nichts für sich behalten. Dunya hatte kein Wert, was Sahaba. Sie waren bereit, Hunger zu haben. Sie waren bereit zu bluten, zu schwitzen, wenig zu schlafen, wenig essen, wenig trinken, hungern für Allah Jalla fi'ula. Wir waren einmal auf einer Schlacht unterwegs, in der Wüste, barfuß. Bis sogar die Zehennägel von Sahaba sind gefallen. Die Zehennägel sind gefallen. Und sie haben Blätter gegessen für Allah, wegen Allah subhanahu wa ta'ala. Einmal, als sie saßen bei Rasulullah unter dem Baum, dann kamen die zum Prophet sallallahu alaihi wa sallam, zu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Uthman ibn Affan geschickt als Botschafter zu Quraysh. Er hat sich verspätet, der Uthman radiallahu anhu, haben gesagt, er ist tot, er hat ihn getötet. 1400 Sahabi, sagt Jabir ibn Abdullah radiallahu anhuma. Er sagt, 1400 Sahabi haben den Treueeid geleistet, Sie haben gesagt, wir sind bereit, ja Rasulullah mitzugehen und die Feinde nie den Rücken zu kehren, ja Rasulullah. Wir werden den Feinden nie den Rücken kehren, ja Rasulullah. Und sogar, wir sind bereit zu sterben, die kommen nicht mehr zurück. Direkt. Denn was hat Allah gemacht? Allah belohnte diese Menschen, weil Allah hat gesehen, sie sind aufrichtig, sie sind ehrlich, sie sind ernsthaft. Allah sendet die innere Ruhe auf ihre Herzen, wodurch ihr Iman stärker geworden ist und hat ihnen einen Sieg versprochen in Khaybar gegen die Juden. Und das haben sie auch bekommen und viele Beute haben sie bekommen. Diese Männer waren aufrichtig. Alaykum salam. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Wie gesagt, liebe Geschwister, der Tod kennt keinen Jungen, keinen Alten. Macht keinen Unterschied einfach. Weil diese Familie, ich wollte noch etwas vergessen zu sagen, die Familie, die dich abhält von deinem Glauben, dein Vermögen, dein Reichtum, du wirst erkennen, wenn du am Sterben liegst, dass du all das verlassen musst. Sogar das Wort musst, du wirst es hinter deinen Rücken lassen müssen. Denn im Grab gibt es keinen Platz dafür. Im Grab. Du kannst kein Kissen mitnehmen im Grab. Du kannst keine Matratze im Grab mitnehmen. Stell dir einfach vor, ganz kurzer Moment. Man grabt eine Grube, man schaufelt eine Grube 100 Meter tief. 100 Meter tief. Du bist lebendig. Man macht sie halt vielleicht 100 Meter breit, 100 mal 100 Meter, ja? Sagen wir so. Sagen wir 100 Quadratmeter. 100 Meter tief in dieser Erde. Ja, man steckt dich in einer Kiste, du bist aber lebendig, du bist nicht tot. Und man macht das ganze Loch zu, man deckt es zu, mit Beton. Was ist das für ein Gefühl, wenn du so unten bist und du bist lebendig? Ohne dass die Engel zu dir kommen und dich bestrafen, das Ganze. Was für ein grausamer Moment ist das? Was für eine Angst wirst du empfinden? Wie wirst du da unten atmen? Wie wird dein Herz schlagen? Aber das Schlimmste im Grab sieht das ganz anders aus. Und liebe Brüder, das Enge im Grab, dieser Druck, diese Presse im Grab, das Grab wird jeden von uns pressen. Erinnert uns an Sa'd ibn Mu'ad, radiallahu an. Das ist ein sehr großer Sahabi gewesen, sehr starker Sahabi gewesen. Dieser Sahabi, radiallahu an, als er starb, der Thron Allah bebte aus Trauer, wegen dieser Sahabi. Und er wurde verletzt im Dschihad, fisabilillah. Im Kampf wurde er verletzt, sein Schlagader wurde verletzt. Der Rasul hat das Befehl gegeben, dass sie ihn behandeln sollen zu Hause. Dann haben sie ihn nach Hause genommen, um ihn zu behandeln. Nachdem Sahabi den Kampf gewonnen hat, Rasul sagt, eilt euch zu Mu'ad ibn Jabal, damit wir ihn waschen, bevor die Engel kommen und ihn waschen. So eine Ehre für diesen Sahabi. Der Thron Allah bebt aus Trauer. Die Engel kommen, um ihn zu waschen. Und dann, nachdem er starb, die Sahabe tragen ihn, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geht auf seine, sagt man das, auf Fußspitzen. Sayyidina Umar wundert sich, o Gesandter Allah sallallahu alaihi wasallam, warum gehst du auf die Fußspitzen und ich sehe, dass nicht so viele Leute hier sind? Sag ich, sehe so viele Malaika, hier sind so viele Engel gekommen wegen dieser Beerdigung. Sag ich, ich habe Angst, die Malaika weh zu tun, wenn ich trete. Voll mit Malaika. Sogar die Gelehrten sagen, 70.000 Engel sind niedergekommen, um hinter seine Beerdigung zu gehen. Sahabe haben sich gewundert, war so groß und stark. Und als sie ihn getragen haben, war sehr, sehr leicht. Rasulullah sagt, die Engel tragen mit euch. Und Rasulullah sallam saß an seinem Grab, als sie ihn beerdigt haben. Dann als sie dann ihn beerdigt haben, der Prophet sallam, sein Gesicht hat sich verändert. Man sah Trauer in sein Gesicht. Sorgen in sein Gesicht. Dann hat angefangen, Dua zu machen, sallallahu alaihi wasallam. Dann, man hat gesehen, man hat die Freude wieder erkannt in seinem Gesicht. Ein Sahab hat gefragt, was ist los, ja Rasulallah? Und sagt, wenn jemand vom Druck des Grabes gerettet wird, dann wäre normalerweise Sa'd ibn Mu'adh davor gerettet. Aber er selber hat das gespürt. Ein Kind wurde einmal beerdigt, dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sogar dieser kleine Junge oder ein Mädchen war das, sagt, wenn jemand vor dem Druck des Grabes gerettet sein wird, dann wäre es diese kleine Mädchen gewesen. Dass jeder wird es erleben müssen. Wenn du reingehst im Grab, wenn du beerdigt wirst, dieser Grab wird dich zerquetschen. Und das wird jedem passieren. Außer die Märtyrer, außer Shuhada. Die sind von dieser Strafe befreit. Denn die versuchen, das Schwert, das ist genug für die. Die erleben nichts im Grab, die sind in Sicherheit. Diese Menschen haben keine Angst, im Grab nicht und Yawm al-Qiyamah genauso nicht. Und die haben die höchste Stufe bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, du und ich, wir werden das erleben müssen, wenn wir nicht Shuhada sterben. Wenn das nicht, dann werden wir das erleben müssen. Wir werden es erleben müssen. Und ich weiß nicht, ob wir bereit sind, dich auszuhalten oder nicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. Sagt das Mädchen, sagt, ich bin erst 24 Jahre alt. Ich glaube, ich träume, sagt das Mädchen. Bestimmt wird der Arzt gleich kommen. Das sind verwirrende Worte, sie weiß nicht mehr, was sie sagt. Der wird auf jeden Fall kommen, um mir zu helfen. Erst das wegen die Träume. Ich sage es mit dem Sayyidina Ali, sagt radiallahu an. Sagt, die Menschen sind am Träumen im diesseitigen Leben. Wenn sie sterben, sie wachen erst auf. Und andere Version sagt, die Menschen sind am Schlafen im diesseitigen Leben. Wenn sie sterben, wachen sie erst auf. Oder sie werden aufmerksam. Das heißt, dann wachst du auf, weil das Jenseits, das Leben nach dem Tod ist das eigentliche Leben, das wahre Leben, das ewige Leben. Das diesseitige Leben sind nur 3 Tage. Gestern, heute und vielleicht morgen. Gestern ist vorbei. Heute vielleicht erlebst du noch. Und morgen, Allahu A'lam. Allahu A'lam, du morgen aufwachst, nachdem du schläfst oder nicht. Die Sahaba, radiyallahu anhum, sagen, Abdullah ibn Umar sagt, wenn ich morgens aufgewacht bin, ich erwarte den Abend nicht. Wenn ich den Abend erreicht habe, ich erwarte den Morgen nicht. So haben Sahaba gelebt, radiyallahu anhum. Diese kleine Mädchen sagt, bestimmt wird der Arzt gleich kommen. Ich sage zu ihr, kein Arzt wird kommen, auch wenn die Ärzte alle kommen. Alle Ärzte, die besten Ärzte dieser Welt werden ihr nicht mehr helfen können. Allah sagt im Koran subhanahu wa ta'ala keineswegs, wenn sie die Seele das Schlüsselbein erreicht und gesagt wird, wer ist ein Zauberer, der ihn retten kann? Und wenn er meint, hier meint es, das heißt, er hat die Gewissheit. Er ist davon überzeugt, tief überzeugt, dass das der Abschied sein wird. Dass das die Trennung ist. Von was? Vom diesseitigen Leben, von deiner Familie, von all dem, was du liebst. Und wenn er meint, dass es jetzt die Trennung sei, und wenn bei ihm sich das eine Bein um das andere legt, bedeutet die ein Unglück über das andere hineinbricht, denn dieser Tod ist die schlimmste Katastrophe, die dich trifft. Denn Allah sagt, وَأَصَابَتْكُمْ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ مَوْتٌ. Euch traf die Katastrophe des Todes. Das ist eine Katastrophe. Allah erwähnt das als Katastrophe. Heute ist ein Erdbeben passiert in Indonesien wieder. Über 2000, fast 3000 Tote. Das ist eine Katastrophe. Aber gegenüber dem Tod ist das gar nichts. Das, was die Menschen beim Tod gespürt haben, ist nicht zu vergleichen mit dem, als diese Gebäude auf sie gefallen hat. All diese Schmerzen, die sie empfunden haben, als die Gebäude auf sie gefallen sind, wenn man sie nach dem Tod fragt, was war schlimmer für euch? Wir werden sagen, die Trunkenheit des Todes. Denn Abdullah Ata ibn al-Musayyib sagt, der Tod ist schlimmer als all das, was davor war. Und das, was nach dem Tod kommt, ist schlimmer als das, als der Tod selbst. Das, was in die Menschen im Grab erwartet und im Jenseits erwartet, in Hölle und Erde Billah, und am Tag der Auferstehung, Versammlungstag, Tag des Bedauern und Angst, ist schlimmer als das, was sie erlebt haben beim Sterben. Möge Allah uns davor bewahren. Sagt, zu deinem Herrn wird an jenem Tag das Treiben sein. Jetzt weiß er wird zu Allah geführt, subhanahu wa ta'ala, jalla fi ula. Dies ist die Stunde der Wahrheit. Vor dieser Wahrheit kannst du nicht flüchten. Es gibt keinen Ausweg für diese Wahrheit. Und keiner kann dir helfen in diesem Moment. Niemand kann dir helfen, sie sind alle machtlos, deine ganze Familie und alle Ärzte. Sag, wenn du beispielsweise Hunger hast, du wendest es zum Essen, du isst was, damit dein Hunger gestillt wird. Wenn du Durst hast, du trinkst, damit dein Durst gestillt wird. Aber wenn du am Sterben liegst, du kannst dich nirgendwo hinwenden. Du bist machtlos und die Menschen, die dir helfen wollen, sind auch machtlos. Sagt dein Glauben, sagt der Gelehrte, die Armee dieser Welt, alle zusammen können den Tod nicht aufhalten. Denn keine Festung kann dich vor dem Tod sichern. Das Mädchen sagt jetzt, wieso hört mich denn keiner? Wo ist denn mein Vater? Wo ist meine Mutter? Wo ist meine Schwester? Hört mich denn keiner? Plötzlich hört sie eine andere Stimme, die sie noch nie zuvor gehört hat. Er sagt zu ihr, ich höre dich. Und kein anderer kann dich hören. Sie sagt, du, wer bist du denn? Er sagt, ich bin dein Gefährte. Er sagt, ich bin der Teufel, ich bin Satan, a'udhu billah, ich bin der Shaitan, nas'alallah al-afwa al-afiya. Sie sagt, ich suche Zuflucht bei Allah vor dir. Was ist das für ein Spaß? Ich glaube, es ist nur ein Albtraum und ich wache bald auf. Ich suche Zuflucht bei Allah vor dir, sagt immer wieder das kleine Mädchen, das junge Mädchen, sie ist 24 Jahre alt. Der Teufel sagt zu ihr, jetzt sagst du sowas, warum hast du es nicht erwähnt in deiner Lebenszeit? Warum hast du nicht Zuflucht bei Allah gesucht, als du am Leben warst? Jetzt, wo es zu spät ist, damals, wo ich geflüstert habe, hast du mein Flüstern genossen. Und du hast es angenommen mit offener Brust. Und du warst stolz darauf, dass du Sünden begonnen hast. Jetzt erst, wo du weißt, du wirst sterben, du bedauerst deine vergangenen Sünden, vergangenen Nachlässigkeiten. Jetzt sagst du, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Das wird er nicht mehr nutzen. Warum hast du es nicht erwähnt? Vor diesem Anfall. Warum hast du es nicht erwähnt, bevor du so liest, machtlos da liest? Jetzt, das wird er nicht mehr bringen. Er sagt, jetzt sagst du das, wo du am Sterben liegst, was für eine Unverschämtheit ist das, sagt er. Er macht sich lustig über sie. Denn er hat gewonnen. Wie viele Menschen, die Brüder von damals, die Völker damals, sind jetzt, a'udhu billah, erleben die Strafe im Grab, das Foltern im Grab. Die Strafe im Barzach, in diese Zwischenleben, zwischen diesseitiges Leben und jenseits, Barzach. Wie viele? Wie viele Menschen hat er schon vorausgeschickt in Jahannam? Und wie viele Menschen wird er noch schicken dahin, wa'iyadu billah? Also wir müssen uns in Acht nehmen, dass wir nicht zu denen gehören, dass wir nicht unachtsam sind. Das Mädchen der Shaitan will ich damit sagen, a'udhu billah, für diese Mädchen, für jeden von uns, für jeden Bruder und jede Schwester, sagt, du warst unachtsam. Du warst achtlos gegenüber das Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala. Du hast den Sinn des Lebens nicht erkannt. Vielleicht hast du erkannt, aber nicht danach gelebt. Viele sagen, ich weiß, warum ich hier bin. Ich weiß, dass ich beten muss. Ich weiß, dass ich fasten muss. Ich weiß, dass ich Pilgerfahrt verrichten muss. Ich weiß, dass ich die Abgabe entrichten muss. Der weiß alles, aber sagt, machst du das wenigstens? Nein. Dann sage ich ihm, du weißt gar nichts. Denn der weiß, handelt nach dem, was er weiß. Sondern das Wissen wird sogar die Schaden Yawm al-Qiyamah nicht nutzen. Das Mädchen sagt, Tod, Sterben, was für ein Tod. Ich bin noch zu jung, um zu sterben. Sie nimmt das nicht wahr, dass sie sterben wird. Seit wann nimmt der Tod Rücksicht auf Jung oder Alt, sagt er. Es ist eine festgesetzte Frist, sagt der Shaitan. Allah spricht im Koran, Jalla fi'ula. Jede Gemeinschaft hat eine festgesetzte Frist. Und wenn nun ihre Frist kommt, können sie sie weder um eine Stunde hinausschieben, noch sie vorverlegen. Allah sagt im Koran, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Wenn die Zeit kommt, kann keiner mehr ändern. Keiner kann diese Seele aufhalten, nicht rauszugehen. Niemand. Allah sagt, wo ihr die glaubt, nicht ablenken soll, sollen euch eure Besitz und eure Kinder von Allahs Gedenken, sagt Subhanahu wa Ta'ala, sagt, diejenigen, die dies tun, das sind die Verlierer. Also die, die sich ablenken lassen von Vermögen und Kinder und Besitz, das sind die Verlierer. Und das ist der wahre Verlust, das ist nicht irgendein Verlust, sondern der ewige Verlust. Und gebt aus von dem, womit wir euch versorgt haben, bevor zu einem von euch der Tod kommt und er dann sagt, mein Herr, würdest du mich doch auf eine kurze Frist zurückstellen, dann würde ich Almosen geben und zu den Rechtschaffenen gehören. Allah wird aber keine Seele zurückstellen, wenn ihr Frist kommt. Und Allah ist kundig über das, was ihr tut. Jalla fi'ula. Allah sagt ungefähr auf Arabisch, weil A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu. Ya ayyuhal ladhina amanu. Allah spricht zu den Mu'minin. Zu denen, die ein lebendiges Herz haben. Nicht zu irgendeinem. Denn die, die kein Iman im Herz haben, deren Herzen sind tot. Also die können diesen Ruf von Allah subhanahu wa ta'ala gar nicht hören, gar nicht wahrnehmen. Allah spricht nur zu denen, die ein lebendiges Herz haben. Das ist Allah, ja ayyuhal ladhina amanu. Oh, die ihr glaubt. Dann Ibn al-Qayyim rahimahullah sagt, nur ein lebendiges Herz kann den Koran begreifen. Nur ein lebendiges Herz kann diesen Koran verstehen. Solange du den Iman nicht besitzt im Herzen, und dieser Iman ist ein Licht, der sich befindet in deinem Herz. Wenn du dieses innere Licht nicht besitzt, also wird das äußere Licht auch nicht nutzen können. Das äußere Licht ist gemeint Koran, Hadith. Diese Ermahnung, diese Lehren, die wir alle hören. Besonders Koran und Hadith. Das ist Nur min Allah subhanahu wa ta'ala und sein Gesandten. Sagt, dieses Licht kann dir nicht nutzen, wenn das innere Licht nicht da ist. Genauso sagt Shafi'i rahimahullah, wie der blind ist, kann ihm das Licht der Sonne auch nicht mehr nutzen. Also wir müssen an unserem Iman arbeiten, um das begreifen zu können. Ya ayyuhal ladhina amanu, la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah. Waman yaf'al dhalika fa'ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul mautu fayaqula rabbi. Lawla akhartani ila ajalin qarib. فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Allah wird nie, das Wort lan, das heißt, im Vergangenheit ist es nicht passiert und im Jenseits, im Gegenwart und im Jenseits wird es nie passieren, dass wenn dein Tod kommt, dass Allah dir nochmal Zeit gibt. Das wird nicht passieren. Also wir dürfen uns vom Nichts hier in dieser Welt ablenken lassen, wal'iyadu billah. Der Shaitan jetzt sagt zu ihr, macht sie fertig, A'udhu Billah. Jetzt ruhe ich mich aus, nachdem ich meine Mission erfüllt habe. Das Mädchen sagt, welche Mission? Was sagst du denn da? Meine Mission hat ab dem Tag begonnen, als Allah Adam erschuf. An dem Tag, wo Iblis geschworen hat, alle Söhne Adam irre zu führen und sie vom Weg abzuweichen. Ab dem Moment haben sich die Menschen in zweierlei Gruppierungen gespalten. Allahs Gruppierung und die Gruppierung des Teufels. Sie sagt, oh wehe dir, was erzählst du denn da? Sind diese Worte neu für dich? Er sagt zu ihr und macht sich lustig über sie. Verzeih mir, ich habe dich an Musik und alles andere, alles Verbotene dran gewöhnt. Sagt, das war mein Fehler gewesen, dass ich dich nicht erinnert habe. Er macht sich lustig über sie jetzt. Jetzt macht er sich lustig über das Mädchen, nachdem er gewonnen hat. Er sagt, es ist mein Fehler, ich habe dich abgelenkt, das tut mir echt leid. Sie sagt, ich suche Zuflucht bei Allah von dir. Ich gehöre zu Allahs Gruppierung. Ich bin besser als viele, viele andere. Das ist das Wort, ich bin besser. Der Shaitan hat das auch gesagt, ich bin besser als Adam. Was ist mit ihm passiert? Er wurde verbannt. Rausgeworfen aus der Gnade Allahs. Wurde verflucht, innerlich und äußerlich. Das Innere von ihm, sagt die Gelehrten, Ibn Qayyim sagt, rahimahullah, das Innere von Iblis und seiner Armee ist verfluchter als das Äußere. Denn er sieht am schlimmsten aus von allen Geschöpfen. hat einen hässlichen, ist ein hässlicher Gestalt, A'udhu Billah, sagt, das Innere von ihm ist verfluchter als das Äußere. Allah ersetze ihm die Gnade mit Strafe, das Paradies mit Hölle, A'udhu Billah, mit Nähe, mit Verbannung, A'udhu Billah. Er sagte, ich bin besser als Adam. Du bist besser? Das Mädchen sagt, ich bin auch besser als viele. Aber der Satan sagt zu ihr, macht ihr klar, und jetzt macht er sie aufmerksam auf ihre Fehler, sagt, was für ein schönes Wort. Denn die, die im Höllenfeuer sich befinden, sie sagen auch, wir sind besser als die, die ganz tief unter uns sind. Aber sie sind alle im Höllenfeuer. Alle waren in Irrtum. Sagt, es ist gleich für mich, ob das kleiner Irrtum oder großer Irrtum ist. Das ist gleich, sagt er. Das Mädchen sagt, ich habe aber kleine Sünde. Ich bin Muslima, sagt das Mädchen. Er sagt, nein, meine Gefährten, du hast gewaltige Sünden. Aber ich habe sie klein in deinen Augen gemacht. Ich habe sie dir geschmückt oder ausgeschmückt, sagt der Shaitan, aduallah. Allah sagt, فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Das schmückte ihnen der Satan ihre Taten aus. So ist er heute ihr Schutzherr und für sie wird schmerzhafte Strafe geben. Und für sie wird es schmerzhafte Strafe geben. Der Satan sagt, ich habe nichts anders getan, außer dich eingeladen, außer dich zu Ungehorsamkeiten einzuladen. Und er sagt, du hast meine Einladung wahrgenommen, du hast meine Einladung gefolgt. Ich habe dir das Verbotene nur ausgeschmückt oder geschmückt. Das ist mein Job, seitdem Sohn Adam existiert. Ich mache dir falsche Hoffnung. Ich lenke dich die ganze Zeit ab. Ich brachte dich oft zum Vergessen. Ich brachte dich dazu, die Reue zu verzögern. Und sagt, jedes Mal, wenn du nach dem Paradies einmal strebtest, sag, ich habe mir Mühe gegeben und ich habe mich tausendmal mehr angestrengt, um dich ins Höllenfeuer zu bringen. Denn sein Job Tag und Nacht, er schläft nicht. Hasan al-Basri, rahimahullah, su'ila hal yanamu Iblis, qala law nama lastarahna. Law nama Iblis lastarahna. Wir haben ihn gefragt, schläft Iblis überhaupt? Die Menschen sind müde geworden von seinem Flüstern, aduallah. Er sagt, wer hätte er ein bisschen geschlafen, dann hätten wir ein bisschen Ruhe wenigstens gehabt. Denn der ganze Unheil auf dieser Erde, ist er daran schuld. Er ist daran schuld, er hat die schlimmste Stufe in Jahannam, aduallah. Mit vielen anderen, die ihm gefolgt haben im diesseitigen Leben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala davor bewahren. Sie sagt, was sind meine Sünden, du böser Freund? Er sagt, das Erste, die Größte, die von mir meist Geliebte, ist das Unterlassen, das Verlassen der Gebete. Das Verlassen der Gebete, a'udhu billah. Sag, ich habe dich dazu gebracht, sie zu verspäten. Dann sie zu vernachlässigen, langsam, langsam. Dann habe ich so weit gebracht, bis du sie verlassen hast. Bis dein Herz starb. Das ist ein großes Erfolg für mich, sagte er. Wir haben kurz eine Geschichte letztes Mal erzählt von diesem Jungen, und dieses ist passiert in Saudi-Arabien, a'udhu billah. Dieser Junge ist, subhanallah, war unterwegs mit dem Auto, mit zwei Freunden von ihm. Und subhanallah, die haben einen Unfall gebaut. Zwei von denen sind sofort gestorben. Einer ringte noch mit dem Tod. Er kämpfte mit der Trunkenheit des Todes. Ein Polizist bemerkte das und eilte sich zu ihm. Was macht der Polizist? Was ist seine Pflicht, wenn jemand am Sterben liegt? Versucht sein Schahad dabei zu bringen. Das Glaubensbekenntnis mit viel, viel Liebe. Viel Liebe und ohne Drang beizubringen. Weil der Tote, der am Sterben liegt, hat viel Angst. Der Shaitan macht Druck von der anderen Seite. Und du musst mit viel Liebe sein Herz gewinnen, dass er diese Schahada sagt. Und wenn er das einmal gesagt hat, sag nicht, dass er das nochmal sagen soll. Denn wenn das Letzte, was von ihm kam, lass ihn in Ruhe jetzt. Das war sein letztes Wort. Und der Gesandte Allah sagt, derjenige, dessen Worte das Glaubensbekenntnis sind, also das Letzte, was er im diesseitigen Leben sagt, was er ausspricht, das Glaubensbekenntnis ist, der ist im Paradies. Der wird ins Paradies reingehen. Der wird ins Paradies eintreten. Also das ist eine Garantie. Der sagt, La ilaha illallah beim Sterben, er ist im Jannah. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Dieser Polizist geht zu ihm und versucht ihm das beizubringen die ganze Zeit. Aber hier ist eine wichtige Sache. Wir achten darauf, dass nicht einfach so, dass La ilaha einfach so gesagt wird beim Sterben. Das, was sich in deinem Herzen festgesetzt hat, das, was dein Herz dominiert im diesseitigen Leben, das wirst du aussprechen. Das, was du am meisten geliebt, wofür du deine meiste Zeit gegeben hast, und dich am meisten dafür angestrengt hast, das wirst du aussprechen beim Sterben. Und Sayyidina Umar sagt, der Mensch wird so sterben, wie er gelebt hat und so auferstehen vor Allah, wie er gestorben ist. Der Polizist sagt zu ihm, sag, es gibt keinen Gott außer Allah. Aber er sagt, ich bin in Saqar. Ana fi Saqar wal-iyadu billah. Ich bin in Saqar. Ich bin in Saqar, bis er starb. Was ist denn jetzt Saqar? Dieser Polizist fragte sich, was ist Saqar? Bis er den Koran gelesen hat, sagte Allah, spricht subhanahu wa ta'ala, ich werde ihn in Saqar aussetzen. Und was lässt dich wissen, was Saqar ist? Sie lässt nichts übrig und lässt nichts bestehen. Sie verändert die Menschen ganz. Außer denen die Gefährte von der rechten Seite. Sie werden sich in Gärten befinden und sie werden einander fragen nach den Übeltätern. Was hat euch in Saqar geführt? Sie werden sagen, wir gehörten nicht zu denjenigen, die beteten. Er selber hat Saqar gesehen, als er am Sterben lag. Das ist normal, dass es ein großer Erfolg für Iblis ist, dass wenn du am Sterben liegst und nicht gebetet hast. Dass er dich besiegt hat, dass du gar nicht gebetet hast. Wenn du Alkohol trinkst, wenn du Wein trinkst, wenn du rauchst, a'udhu billah, und wenn du Zina begehst, und wenn du Unzucht begehst, und wenn du klaust, aber du betest dabei, du wirst trotzdem ins Paradies kommen. Aber du machst all diese Sünden gar nicht, aber du betest auch nicht, ich kann dir sagen, was mit dir passiert. Du wirst als Kafir sterben. Du wirst als Ungläubiger sterben. Imam Ahmad rahimahullah sagt, nach dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der stirbt und hat nicht gebetet und hat das Gebet verlassen, er wird als Kafir sterben, als Ungläubiger sterben. Dem darf man nicht waschen im Islam. Und man darf ihn nicht mit den Muslimen beerdigen, nicht in islamischen Friedhof beerdigen oder begraben. Und sagt, und er wird sogar in der Wüste oder im Müll geschmissen. Und man darf nicht Janaza, den Totengebet, hinter ihm verrichten.